Werbung.
Am 11. Juni startet die Fußball-Weltmeisterschaft und damit auch die Frage, was ziehe ich an? Welche Girlande muss noch im Garten hängen? Und was kann man sich in diesem Jahr noch ans Auto klemmen, damit man auch ja nicht als Fußballfan übersehen wird? Bei Otto bekommt ihr alles mit nur wenigen Klicks, um auch bestens für den Fußballsommer ausgestattet zu sein. Starke Marken aus den Bereichen Sport und Fashion, Technik sowie Home und Living, aber auch WM-Artikel wie Trikots, Bälle, Fernseher und vieles mehr. Bei Otto seid ihr up to date, was die neuesten Trends angeht, um dann auch bestens ausgerüstet zu sein für das nächste Sommerfußballmärchen 2026. Wenn ihr also noch das Passende an Ausstattung und Fanartikeln für die WM sucht, dann schaut in die Shownotes. Dort findet ihr den direkten Link zur WM-Themenwelt. Otto finde ich gut.
Werbung Ende.
Auf für Süd. Der BVB-Podcast von Sky Sport. Mit Jesko von Eichmann und Patrick Berger.
Und da ist sie auch schon wieder rum, die Bundesliga-Saison für Borussia Dortmund 25-26. Und es wird Zeit für das große Fazit bei Auf Süd. Hallo Patrick.
Hallo Jesko.
Du bist, man muss mal ehrlich sagen, du bist ein bisschen auch im Nationalmannschaftsstress, weil das ja auch dein Nebenjob ist, neben Borussia Dortmund und natürlich in Auf Süd auftreten. Aber wir haben uns jetzt zusammengesetzt und werden mal einen Strich drunter ziehen unter diese Saison vom BVB. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit einem allgemeinen Fazit an. Wenn du jetzt, wenn jemand aus deiner Familie dich fragt und Patrick, wie war es so in Dortmund? Was würdest du dem antworten?
Boah, sehr gute Frage. Also meine Mutter wird schon mal gar nicht fragen, weil die keine Ahnung von Fußball hat und die das gar nicht interessiert.
Deswegen habe ich weitere Familie gesagt.
Ja, das ist bei mir auch so. Die ist nur stolz, Sohnemann im Fernsehen zu sehen und alles andere ist egal. Auch völlig wurscht, was er da erzählt. Und mein Vater ist schon sehr Fußball interessiert und von dem könnte die Frage tatsächlich kommen. Was würde ich ihm sagen? Ich würde ihm sagen, dass es eine total stabile BVB-Saison war, vor allen Dingen in der Bundesliga, dass man da an sich voll im Soll ist, dass man da punktetechnisch wirklich nicht das Maximum, aber schon sehr viel rausgeholt hat. Ich meine, die 5-beste Saison von Borussia Dortmund, das darf man auch nicht so ganz unter den Tisch kehren. Mhm. Aber unterm Strich eine Saison, die immer begleitet war, auch unter Fans im Umfeld von, ich will nicht sagen eine Trainerdiskussion, aber zumindest schwingt das so ein bisschen mit, ne? Das, was dann auch damit zusammenhing, und da sind wir bei dem zweiten Fazitpunkt, diesem frühen Gegrummel auch nach dem Aus, Leverkusen im Pokal. Also die völlige Ruhe war eigentlich nicht da, obwohl sie in der Liga sehr souverän auf 2 gelandet sind. Und was halt alles so ein bisschen übertüncht und auch enttäuscht, auch im Verein, da können wir später ja genauer eingehen, sind eben die Pokalwettbewerbe Bergamo und Leverkusen-Pokal. Das war zu wenig, da haben sie dann die Ziele eben nicht erreicht. Und das fehlt dann einfach zu einer sehr guten Saison. Sowas ordentlich, würde ich sagen. Wie siehst du es?
Ja, du hast eine Trainerdiskussion angesprochen. Ich habe manchmal das Gefühl gehabt, dass es eher eine Stildiskussion ist, die dann sehr auf die Person Niko Kovac runtergebrochen wurde, weil gesagt wird, der kann ja gar nicht anders als so, wie er spielen lässt. Am Ende bin ich 100% bei dir. Wenn du einen Strich drunter machst, dann musst du ja alles in den Topf werfen. Das Gute und das Schlechte, wenn du das durchschüttelst und rauskegeln lässt, dann kommt da eigentlich eine durchschnittliche Saison raus. Mhm. Denn in der Bundesliga klar überdurchschnittlich, gerade auch im Vergleich zum vergangenen Jahr. Aber halt in den Pokalwettbewerben absolut enttäuschend.
Ja, das ist einfach so. Und wenn man mal in diese Spiele reinguckt, gerade auch das Leverkusen-Spiel, da war der BVB die klar bessere Mannschaft. Und wenn wir ehrlich sind, wusste Leverkusen im Spiel gar nicht so richtig, wie sie weiterkamen. Es war sehr schmeichelhaft. Der BVB war fast in allen Statistiken in diesem Spiel überlegen. Ich meine, du kannst gegen Leverkusen ausscheiden, ja. Davon nicht vergessen,
wie,
der BVB.
Das ist dann immer die Frage.
Und das war dann unterm Strich einfach natürlich brutal ärgerlich aus Dortmunder Sicht. Zu Hause, nachdem man ja eigentlich diesen Rückenwind hatte im Pokal, die Frankfurter in einem richtigen Fight, in die Knie gezwungen hat im Elfmeterschießen, wo man gedacht hat, das kann so eine Initialzündung auch für eine gesamte Saison sein und das war einfach enttäuschend. Das war mindestens eine Station zu früh. Ich bleibe ja dabei. Ich fordere nicht, dass der BVB jedes Jahr den DFB-Pokal gewinnen muss, aber das Halbfinale sollte schon für einen Verein wie den BVB eigentlich drinne sein und normalerweise muss ein Verein wie der BVB mit den Möglichkeiten, wohl wissend, dass Stuttgart, dass Frankfurt, dass Leipzig, dass Leverkusen natürlich alles auch mittlerweile extrem aufgeholt haben, aber sollte eigentlich auch immer in Berlin vertreten sein, so, ne? Ja, und das tut einfach weh. So.
Und es tut noch doppelt weh, weil Lars Ricken halt kurz vorher auf der Mitgliederversammlung gesagt hat, also den Pokal, den wollen wir schon holen, ne? Weil er genau wusste, die Meisterschaft ist unrealistisch, aber der Pokal dann durchaus ein realistisches Ziel. Das hatte er gerade ausgerufen und ich glaube, eine Woche später ging es dann raus. Ne? Dann tut sowas natürlich noch mehr weh. Trotzdem, ich finde, wir müssen über einen Trainer sprechen. Der hat in der, also jetzt nicht in der abgelaufenen Saison, sondern in der davor übernommen, Niko Kovac im Februar Borussia Dortmund in der unmöglichen Mission doch noch in die Champions League geführt. Das war ein unglaublicher Erfolg. Und definitiv. Er hat dieses, da versucht ein Fundament zu schaffen, was er in dieser Saison, wie ich finde, sehr gut stabilisiert hat. Er hat der Mannschaft eine defensive Stabilität gegeben, die vorher nicht da war, die auch einige Jahre vorher nicht da war. Da haben sie das oft durch überragende Offensiven ausgeglichen. Aber in diesem Jahr hatten sie halt eigentlich eine sehr gute Defensive, was auch die Zahlen klar zeigen. Aber halt nach vorne hat es halt ordentlich gehapert. Und im gesamten Spielaufbau hat es gehapert. Und vor allem gegen stärkere Gegner hat es gehapert. Also wenn du auf einem Gegner getroffen bist, den du beherrschen musst, dann hast du den geschlagen, selten beherrscht, aber also über 90 Minuten, aber oft geschlagen oder zumindest nicht verloren. Aber sobald die Aufgabe, die Hürde etwas größer wurde, dann hast du dich schon ordentlich schwer getan. Du hast zwei mutige Spiele gehabt, wie ich finde. Ja, und das waren die Bayern-Spiele. Die hast du zwar beide verloren, aber du hast teilweise die beste Leistung der Saison gebracht.
Ja.
Und da nehme ich dann auch den Trainer in die Pflicht, wo ich sage, er muss es schaffen, mit dieser Mannschaft besseren Fußball spielen zu lassen, auch begeisternden Fußball spielen zu lassen.
Aber kann er das? Da sind wir ja auch in der Diskussion, Jesko.
Ja.
Genau, die es immer gibt. Gibt es,
ist
gibt
die Mannschaft
der Kader
gut genug?
Das her? Ist die Mannschaft gut genug? Haben wir nicht, und das sage ich immer wieder, Unwuchten auch in der Mannschaft, haben wir nicht drei Achter im Mittelfeld, die sich extrem ähnlich sind mit Metscher, mit Bellingham, mit Chukwuemeka von den reinen Fähigkeiten. Braucht man dann nicht vielleicht mehr Unterschiedsspieler? Hast du, und das ist ja auch so ein Thema, Niko Kovac wurde oft kritisiert, auch von vielen Fans, ersetze nicht auf die Dürrenwills und Campbells und Gittens dieser Welt, dann werden sie verliehen. Und du denkst, da zünden sie jetzt durch in ihren Leihvereinen oder bei ihren festen Vereinen, wie Gittens, Chelsea. Und funktionieren da auch nicht, ne? Da kann man immer sagen, ja, so ganz Unrecht hatte der Kovac in den Punkten vielleicht auch nicht so wirklich, ne? Also deshalb die Frage, ist der Kader gut genug? Weil dann könnte man ja auch zum Entschluss kommen, auch ein Teil des Fazits, es hat nicht ausgereicht, was Sebastian Kehl mit seinem Team aufgestellt hat, weil der ja in der Saison dann gehen musste.
Sein Nachfolger Ole Boek hat ja so gerne von Passung gesprochen, ja, dass die Passung stimmen muss. Und da habe ich ja tatsächlich mein Problem mit, dass die Passung in diesem Kader nicht stimmt. Dass halt, wie du sagst, du hast für eine Position hast du drei Spieler, die du so eigentlich überhaupt nicht brauchst. Du hattest ja auch noch Pascal Groß bis zum Winter da rumspringen, der ja fast auch eine ähnliche Rolle einnehmen kann in so einem Kader. Ne? Dann hast du überhaupt keine Flügelspieler, die, und da müssen wir ehrlich sein, du aber auch nicht wirklich brauchst in diesem System von Niko Kovac. Ne? Also wofür brauchst du Flügelspieler für Niko Kovac? Du brauchst den nicht. Du brauchst halt Wingbacks wie Riasson und Svensson. Da wird man jetzt sagen, ja Moment, aber die kommen ja dann doch offensiv an ihre Grenze. Na klar, aber deren auch Mitaufgabe ist es ja auch deutlich mit nach hinten zu arbeiten, ne? Und nicht unbedingt dann nur die Duelle außen zu suchen. Also ich finde es, und wir eiern hier auch so ein bisschen rum, ich finde es total schwierig, das Ganze zu greifen. Wo ist denn jetzt eigentlich diese Wahrheit? Ja, wo liegt die Wahrheit? Ist die wirklich bei denen, die meckern, die sagen, ey, wir wollen besseren Fußball sehen, die müssen auch mit der Mannschaft besseren Fußball spielen können, der Kovac, der hat es nicht hingekriegt? Oder liegt die auf der anderen Seite, wo wir sagen, hey, dieser Kader ist unausgeglichen, damit hat er das Beste rausgeholt? Ja. Und ich finde, ich tue mich da auch sehr schwer mit, da wirklich jetzt ein Fazit zu ziehen. Also wirklich endgültig zu sagen, so, das ist es. Kann man wahrscheinlich auch gar nicht. Aber das ist schon schwierig.
Ja, es ist, es ist tatsächlich nicht so einfach und es ist eine sehr emotionale Diskussion, auch bei vielen Fans, weil es gibt schon viele Pro-Punkte für Niko Kovac und es gibt natürlich auch die Punkte, die im Übrigen auch die Vereinsbosse sehen, auch ein Lars Ricken, auch ein Ole Boog, auch ein Watzke, auch ein Sammer, die im Übrigen alle einen sehr engen Draht auch zu Niko Kovac haben, die schon natürlich auch erkennen, dass man besseren Fußball spielen kann, vielleicht sogar muss, auch das Offensivspiel weiter nach vorne entwickeln. Und das ist irgendwo auch ein klarer Auftrag. Genauso auch natürlich das Einbinden weiterhin von jungen Talenten. Da wird Kovac ja auch immer nachgesagt, das könne er nicht so richtig. Er selbst hat da natürlich eine andere Meinung dazu, wenn man auf seine früheren Teams schaut, ob das in Frankfurt ein Jesus Vallejo war, ein ganz junger Spieler, oder ein Tchouaméni in Monaco, jetzt auch ein Inacio oder ein Reggiani, die bindet er ja auch ein.
Auch ein Felix Metscher in Wolfsburg?
Auch ein Metscher in Wolfsburg, stimmt, richtig, ja, guter Punkt. Also das wird schon interessant, so, und ich finde dann auch ausblickend sehr interessant, wie der BVB dann auch in seiner Transferstrategie, können wir hinten raus noch ein bisschen drüber sprechen, wie das auch mit Niko Kovac zusammenpasst, haben wir hier auch oft diskutiert. Ole Boog, junger, unverbrannter Sportdirektor, der ja natürlich auch jetzt die Talente mitentdecken soll und finden soll. Ein Pratisch, ein Lärmer kommen an einem Samuel Martinez von Nacional aus Kolumbien oder offensiver Mittelfeldspieler ist man dran, den würde man sehr gerne verpflichten und dazu holen. Wie sehr passt dann auch dieser Kovac-Weg zusammen mit dem grundsätzlichen Weg, den der BVB vorhat? Also das wird wirklich interessant. Ich finde auch oder fand auch spannend dann zu sehen, wie er vielleicht auch aus der Not heraus, weil es dieses Flügelsystem nicht gibt. Ja, das war am Ende auch eine Mitentscheidung von Niko Kovac, auf diese Dreierkette zu gehen, die er dann stabil steht, mehr auf Wingbacks zu setzen, dass er dann auch so Lösungen gefunden hat, wie Maxi Bayer auf einmal als quasi Wingback einzusetzen, der auch nach hinten mitarbeitet, was dann irgendwie funktioniert hat. Also das war schon interessant, nur die Zweifel ausblickend, die begleiten ihn und den BVB und da bin ich wirklich gespannt. Champions League war natürlich ein ganz bitterer Punkt, ne?
Ja, absolut. Auch absolut vermeidbar. Also das war tatsächlich dann auch ein Ausscheiden, was auch in der Art und Weise brutal wehgetan hat. Mhm. Also das Spiel, schon in Dortmund warst du gut, hättest du mehr Tore machen müssen. Und ja, in Bergamo war es ja wirklich so, du fuhrst dahin, du wusstest, was dich erwartet. Es ist genau das eingetreten und du hast es verkackt. Mhm. So, und das hat schon sowohl finanziell als auch im Verein richtig gewackelt.
Ja, vor allen Dingen, wenn wir gucken, wie der BVB in diese Champions League Saison gestartet war. Ich meine, ein sehr wildes 4:4 in Turin, wo im Übrigen auch dieser psychisch-mentale Knackpunkt auch für Serhu Guirassy kam.
Ja, kommen wir später nochmal zu.
Dabei. Die kommen wir später nochmal zu. Aber diese Elfmeter-Thematik, dieser in Anführungszeichen Streit vor einem Millionenpublikum, wer schießt jetzt? Ben Sebaini, er, Entthronung oder Entthronisierung.
Wie die Kinder, sagen wir es, ist wie die Kinder.
Ja, sind dann doch irgendwo auch Dieven, ne, die Jungs so, ne? Aber völlig wildes Fußballspiel. 4 Treffer erzielt, dann gewinnst du 4-1 gegen Bilbao, gewinnst 4-2 gegen Monaco, gegen Kopenhagen, verlierst gegen City, gewinnst 4-0 gegen Villarreal. Du hattest aber zwischendurch das Gefühl, na, jetzt schaffen die es, nicht nur die Zwischenrunde, sondern auch
die waren klar auf Kurs.
Ne? Ja. Dann kommt dieses Spiel zu Hause gegen Bodø, wo der Ex-Frankfurter Jens-Peter Horge noch denen eins reinlegt. Und
wo man hinterher natürlich sagen kann, wow, gutes Ergebnis von Borussia Dortmund gegen Bodø Glimt.
Ja, stimmt.
Wenn man die Entwicklung von Bodø in der Champions League gesehen hat, aber trotzdem musst du zu Hause die schlagen. Und dann wäre das ganze Ding anders ausgegangen. Ne? Dann hättest du dir eventuell diese Playoffs gespart, dann hättest du dir diesen Ausflug nach Bergamo gespart.
Ja, und dann hast du Inter Tottenham, ne? Und Tottenham vor allen Dingen ein für mich vielleicht sogar das schlechteste oder mit das schlechteste Spiel in der Saison, was sie gegen eine völlig blutleere Mannschaft aus London 0-2 verlieren. Ja. Und dann musst du eben in diese Zwischenrunde. Und die kostet Kraft, die kostet Körner.
Und die kostet Geld,
wie wir jetzt gelernt haben. Die kostet Geld. Ja, die kosten nicht wenig Geld, das ist richtig. Weil der BVB geplant hatte mit dem Achtelfinale. Und das hat am Ende wehgetan. Da gab es ja auch die Kurskorrektur. Nach außen hat man kommuniziert, dass man eben auch einen Fehlbetrag am Ende hinlegen wird durch dieses Aus in der Champions League. Und das ist unterm Strich bitter. Und dann auch die Entstehung dieses 1:4 in Bergamo. Was hast du da noch so in Erinnerung? Ich erinnere mich noch dran, Jesko, wie wir in der Brennpunktfolge noch vor Mitternacht aufgenommen haben.
In der Nacht das Mikro hingestellt und auf Süd aufgezeichnet. Was ich tatsächlich im Kopf habe, ist, dass wenn Kobel den Fehler am Ende nicht macht, wäre Dortmund weitergekommen. Da kommen wir gleich nochmal zu, auch bei Tops und Flops. Aber das ist für mich, war das klar, du hast gemerkt, Atalanta war platt, Dortmund war noch voll da. Dann macht Adeyemi dieses wichtige 1:3. Und da bin ich mir fast sicher, dass Dortmund hinten raus einfach mit der größeren physischen Kraft weitergekommen wäre.
Wie meinst du mit der größeren physischen Kraft? Also wenn sie frischer.
Ja, klar. Die hatten einfach mehr Physis am Ende noch. Ne? Also Atalanta war platt. Nur dann laden sie halt einmal durch diesen Kobelfehler ein. Und dann ging es halt dahin. Ne? Und das war dann schon ein Moment, der halt auf vielen Ebenen nachgewirkt hat. Ne? Ich erinnere mich noch, dass Sebastian Kehl dann nach dem Spiel auch sehr ehrlich in die Mixzone kam und dann auch klar gesagt hat, ja, also das ist auch ein finanzieller Aspekt, den wir jetzt hier haben. Da hat dann Lars Ricken unter der Woche direkt die Notbremse gezogen, die verbale, und sich auch bei uns hingesetzt und gesagt hat, nee, also so schlimm sei es nicht und wir sind handlungsfähig und das wäre alles auch einkalkuliert und kein Problem. War das dann, Patrick, auch so ein bisschen wirklich der Anfang vom Ende von der Ära von Sebastian Kehl bei Borussia Dortmund?
Ja, also ich weiß nicht, ob es jetzt dieser eine Punkt war. Da gab es ganz viele kleine Reibungspunkte. Wenn wir ehrlich sind, hat man, und das könnt ihr natürlich auch nochmal gerne in der Sonderfolge, die es zum Kehl ausgab, hören. Es hat mehrere Punkte gegeben, in denen wir auch immer wieder gemerkt haben, oh, so ganz einer Meinung sind die Kollegen da im Hintergrund nicht nur Ricken und Kehl, auch Kovac und Kehl. Sammer immer nie so die richtige Rückendeckung, Aki Watzke hin und her gerissen. Also das ist schon ein Thema gewesen. Natürlich dann auch die Transferpolitik von Sebastian Kehl aus den letzten Jahren, der sicherlich auch Matcher oder auch ein Riasson absolute Tops hatte, aber eben auch nicht wenige Flops. Ja, er hat gut verkauft. Wenn du mal schaust, dass Niklas Füllkrug für 30 Millionen Euro nach West Ham verkauft wurde, Chapeau, auch Gittens ordentlich was rausgeholt. Ja. Damals auch Bellingham, aber unterm Strich eben in Kader, und da waren sie dann sehr unzufrieden, dass bei der letzten Sommertransferperiode die Spieler quasi last minute verpflichtet wurden, gefühlt am letzten, vorletzten Tag. Chukwuemeka, Svensson.
Svensson kam im Winter.
Svensson kam im Winter, ja, aber auch spät, wenn ich mich erinnere. Aber genau, Chukwuemeka, Silva. Das waren Transfers, jetzt mal Bellingham. Das war früh, da hat man gedacht, okay, den haben sie schon eingetütet, mal gucken. Ja. Hat dann ja auch diese Club-WM gespielt. Aber das waren dann so ein bisschen, ich hatte das Gefühl, das waren Nottransfers, und das waren Transfers, die haben 50 Millionen am Ende dich gekostet, allein die beiden, die nicht so diese hundertprozentige Soforthilfe waren, und die brauchst du halt eigentlich in Dortmund, wenn du Transfers dieser Größenordnung tätigst. Und ja, das waren dann viele kleine Reibungspunkte, und sicherlich auch der, den du angesprochen hast, dass der eine rausgeht und sagt, das Geld war eingeplant und es ist futsch, und quasi schon so ein bisschen nach außen die Ausrede sucht, wir haben keine Möglichkeit, und das Ganze wird dann eingefangen vom Boss, der sagt, nee, wir können schon. Also sicherlich einer von vielen Punkten, der dann am Ende dazu geführt hat, dass man sagt, es ist besser, von beiden Seiten da die Reißleine zu ziehen und dann sofort zu agieren und Ole Burg zu holen.
Ja, am Ende natürlich auch so ein bisschen das Ende der Ära von Hans-Joachim Watzke mit Kramer und Ricken, die jetzt wirklich voll im Lead sind und dann natürlich auch neue Akzente setzen wollen. Ne? Also Kovac ist schon ein Rickentrainer, den hat er durchgebracht, den hat er durchgeboxt. Dann gab es halt auch auf vielen anderen Ebenen Veränderungen, ne, was jetzt gar nicht so nach außen dringt, aber schon in der Struktur des Vereins wichtig ist, sei es die Medienabteilung zum Beispiel. Und da wird dann natürlich auch die Handschrift von Carsten Kramer deutlich, der auch der natürlich auch Akzente setzen will, auch Akzente setzen muss als der neue starke Mann im Vorstand bei Borussia Dortmund. Das ist klar. Ja. Und dann kam halt Ole Borg, wo sie uns dann allen erzählt haben, dass der ganz spontan gefragt wurde und ganz spontan Zeit hatte. Ach komm, das mache ich doch. Durch Zufall habe ich auch noch eine Ausstiegsklausel für den BVB. Ja, da müssen wir uns nichts vormachen, alle. Ne? Also, dass es einen langfristigen Burgplan bei Borussia Dortmund gab, nachdem sie wirklich lange beobachtet haben, was der für eine Top-Arbeit in Elversberg macht. Mhm. Und hier auch nochmal herzlichen Glückwunsch an Elversberg zum Aufstieg.
Jo, stimmt,
Da brauchen wir uns nicht naiver verkaufen, als wir sind. Das ist schon klar, dass eben, wie du auch richtig auch gesagt hast, dass es auch mit Sebastian Kehl immer schon mal also große Zweifel gab auf vielen Ebenen. Ne? Und dann kam eben Ole Borg, der sich sehr interessant vorgestellt hat, der halt Fan ist, der auch ein interessanter Typ ist in der Szene. Ne? Also der ist, es wird ihm ja immer so vorgeworfen, ja gut, der kommt aus der zweiten Liga in Elversberg und hat sich Spieler bei Hoffenheim geliehen, so um es mal ein bisschen böse zu sagen. Ne? Aber der ist schon, und da bist du natürlich auch, und da seid ihr Transferjungs ja auch ganz nah dran, der ist schon top vernetzt, nicht nur in der Bundesliga, sondern auch darüber hinaus. Ist das richtig?
Ja, definitiv. Also den unterschätzen vielleicht auch einige Leute nach außen, weil er so ein bisschen dröge vielleicht wirkt.
Sehr zurückhaltend. Ne? Ich habe ihn jetzt zweimal interviewt. Schon, ja. Er lächelt dich die ganze Zeit an.
Aber ich finde, wenn man zwischen den Zeilen hört, da bleibe ich immer noch dabei, hat er schon dann auch Messages, die er versucht zu verkaufen. Auch jetzt zuletzt, als er dann klipp und klar sagt, wir haben immer die Möglichkeit, Transfers zu tätigen. Wir wollen noch ein bis zwei machen. Hinten in der Abwehr sind wir fertig. Hinten, also das klingt jetzt aufs Erste vielleicht nicht so, wow, ich bin angezündet, aber wenn du nochmal reinhörst, dann so, jo, okay, da ist was dabei, sehr besonnen, sehr ruhig, ein gutes Netzwerk, wird, glaube ich, hier und da von einigen unterschätzt, was vielleicht auch nicht immer so ganz verkehrt ist, klar, international hat er jetzt noch nicht so das Monster-Netzwerk, was man sich aber A, aufbauen kann, B, aber auch natürlich eher zurückgreifen kann auf das gute Scouting-Netzwerk, was der BVB grundsätzlich hat.
Ja. Darum geht's ja auch, dass du auch auf so ein Netzwerk dann in so einem Verein zurückgreifst, dass du nicht sagst, so, ich kann jetzt alles besser als ihr, sondern dass du dann eben auch ein Teamplayer bist. Und das war auch etwas, wo sie oft darauf hingewiesen haben bei der Vorstellung von Ole Borg, dass er ein Teamplayer ist. Genau, dass er da eben dann auch in die bestehenden Strukturen von Borussia Dortmund reinkommt.
Absolut, ja, und sicherlich ist es ein Unterschied, das wollte ich noch ausführen. Ich meine, der hat vorher mit 25.000, 30.000 da Gehältern im Monat hantiert, während es jetzt beim BVB 20.000er Punktprämien gibt pro Sieg teilweise.
Schreibst du eine Null hinten dran jetzt, ne? dann bist du beim Gehalt.
Also das ist schon ein Unterschied, klar. Jetzt müssen wir Elversberg auch nicht komplett romantisieren. Die haben schon auch einen Investor und Geldgeber in der Hinterhand und können schon auch investieren, aber dann natürlich nicht in der Größenordnung wie ein Verein wie der BVB. Klopp, er merkt schon, dass gerade auch das Mediale, jeder Satz, jedes kleinste Detail vielleicht auch größer gemacht wird. Wenn wir jetzt auch auf David Blacher zum Beispiel gehen, übrigens Ex-BVB-Spieler, hat mit der B- und A-Jugend ganz früher die Vizemeisterschaft geholt, rechte Hand von ihm in Elversberg, der wird nach unseren Infos zum BVB kommen und da auch, ich weiß nicht in welcher Funktion dann, ob es technischer Direktor oder Sportkoordinator oder was weiß ich was wird, dass der dann auch eben da die rechte Hand von Ole Borg ist. Und das ist auch so ein Thema, wenn jetzt in Elversberg, interessiert das jetzt bei aller Liebe wahrscheinlich niemanden, wer jetzt die rechte Hand ist oder wen der Borg holt in sein kleines Team, was deutlich kleiner ist als beim BVB. Aber beim BVB ist sowas natürlich eine Personalie, die diskutiert wird, besprochen wird. Das ist einfach alles nochmal ein bisschen größer. Ich glaube, das hat er jetzt schon auch in den ersten Tagen und Wochen gemerkt. Im Übrigen, das wollte ich noch ausführen, als du meintest, nicht naiv sein mit dem Kehl oder mit dem Borg-Plan. Er hat ja selbst zugegeben, dass es im Januar, glaube ich, schon die ersten Kontaktaufnahmen und Gespräche gab und man da eigentlich in Dortmund schon wusste, man will und wird etwas verändern. Im Übrigen, das kann man auch nochmal ergänzen, verändert wurden auch im Hintergrund die Strukturen insofern. Sebastian Kehl hat ja auch seine Vertrauten dann gehabt, seine Mitarbeiter gehabt, die ihm zugearbeitet haben, unter anderem Daniel Beiderbeck, sein persönlicher Referent, der ihm da den Rücken freigehalten hat, der Präsentationen, Dinge für ihn mit aufbereitet hat, der ist nach unseren Infos auch nicht mehr im Verein, auch gegangen, also so diese Kehl-Vertrauten, auch wenn sie in Dortmund jetzt nicht versuchen, in diesen extremen Lagern zu denken, aber die sind jetzt quasi auch gekappt, dass der BVB sich jetzt immer mehr so das Kramer, Bog, Ricken, Imperium aufbauen will. Also da bin ich echt gespannt, in welche Richtung sich das Ganze entwickeln wird. Wollen wir mal Tops Flops machen oder
ja, hast du Bock? Ich würde vorher gerne Gedanken? Noch ja vorher würde ja, ich ja. gerne noch einen kleinen Gedanken ausführen. Und zwar
also zwei kleine Gedanken ausführen.
Ja, wie angewiesen ist der BVB auf Transfers? Nämlich, wir haben gerade schon festgestellt, es ist so, dass weniger Geld da ist beim BVB. Ja, da müssen wir auch nicht drum herum reden. Es ist weniger Geld da in dieser Saison. Aber da ist halt die Frage, wie sehr sind sie denn darauf angewiesen, um wirklich noch aktiv zu werden, einen Großen zu verkaufen? Denn eigentlich ist die gesamte Finanzstruktur von Borussia Dortmund darauf aufgebaut, dass du A, in die Champions League kommst und B, eigentlich immer einen Verkauf hast.
Ja. Also wenn wir ehrlich sind, weil das fragen ja, das ist wahrscheinlich das, was alle fragen und im Übrigen auch viele Reporterkollegen uns fragen, Jesko, die dann sagen, wo zur Hölle ist die ganze Haaland-Kohle und Bellingham und wie kann das sein, dass der BVB nicht mehr Geld zur Verfügung hat? Haben wir auch schon mal ausführlich diskutiert, die Haaland, die Bellingham-Kohle, das Geld der ganzen Verkäufe, das ist teilweise auch wieder reinvestiert worden. Der BVB hatte, wenn du auch mal zurückdenkst, diese Gerassi-Anton-Großtransferperiode, da waren wir schon über der 100 Millionen Euro, jetzt letztes Jahr.
Ja.
Also da wurde auch deutlich investiert. Natürlich ist es ein Punkt, wenn du guckst, dass der BVB-Rekordtransfer bei rund 35 Millionen Euro lag, das ist im internationalen Vergleich ein Witz. In England, da musste ich letztens auch schmunzeln, als die Meldung jetzt kam, dass Fabio Vieira, der das beim HSV überragend gemacht hat, dass die Buy-Option, also die Klausel,
Kaufoption.
Ja. Die Kaufoption, ja danke, dass die Kaufoption für 20 Millionen.
Da merkt man, du bist im Transfermodus angekommen, da ist tatsächlich viel Englisch, aber ja.
Ja, dass die Kaufoption von 20 Millionen Euro der HSV nicht sich leisten kann. Da haben dann englische Fans sich kaputt gelacht, wie ein großer Club wie der HSV diese lächerliche Summe nicht aufbieten kann, wo ich mir denke, Leute, also, die sind froh, wenn sie 5 aufbieten können als HSV und ihr redet hier von 20. Sieht man auch natürlich auch, wo der Vergleich ist, der BVB auch intern oder im internationalen Vergleich steht. Trotzdem soll auch das aufhören. Das merkt man auch bei einem Bog, jetzt auch bei einem Ricken, dass man sich nicht verstecken will, dass man nicht immer sagen will, uns fehlt das und die Bayern können das und wir haben ja nicht und keinen saudischen oder Katar oder sonst was in der Hinterhand. Das ist, glaube ich, auch gut, weil das können und wollen die Fans nicht mehr hören. Ein bisschen mehr Mut brauchen sie. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass in dieser Transferperiode, und das sind auch unsere Infos, auch ein Ole Bog sehr viel versucht und schon angefragt hat. Da könnt ihr gerne auch mal in die Transfer-Update-Folge vom Montag reinhören. Da haben wir einige BVB-Namen enthüllt, ja, aber ne, Namen, die zumindest diskutiert werden, auf der Liste sind viele Namen dabei, wo sich Bog auch erkundigt hat, ob eine Leihe möglich ist, beispielsweise bei einem Matthias Fernandes Pardo von Lille oder bei einem Ethan Nwaneri. Das heißt, sie müssen schon auch gucken, Laien mit Optionen, erfindet er das Rad jetzt auch nicht neu, das hat Sebastian Kehl auch schon gemacht, weil sie jetzt die Transfers der Größenordnung 30, 35 Millionen aktuell nicht machen können. Wir dürfen nicht vergessen, Kaua Pratisch wurde verpflichtet für 12 Millionen, ein Gadou kommt für 20 plus 4. Da ist schon ordentlich was weg. Wie wir es hören, ist der BVB schon noch so handlungsfähig, dass er auch noch einen weiteren 10, 12, 15 Millionen Transfer tätigen kann, ohne zu verkaufen. Aber dann würde es schon eng werden.
Und aber was
dann,
kriegst du denn dafür? Mal ganz ehrlich, was kriegst du denn? Wir haben gerade gesagt, also ein Fabio Vieira, da steht die Kaufoption bei 20 Millionen. Ja. Was kriegst du denn für 12, 15 Millionen? Wenn du einen offensiven Zehner möchtest, der dir im Zweifelsfall ein Unterschiedsspieler ist.
Ja, naja, klar. Im Zweifel kriegst du einen Kenneth Eichhorn. Da liegt die Klausel ja bei 12 Millionen Euro für Vereine, die, wie wir hören, eher in England spielen. Der BVB würde etwas weniger zahlen, eher so in die Richtung 9, aber Das verstehen dann auch viele nicht. Da kommt natürlich ein Signing-Fee dazu. Da kommt, was dann auch stattlich ist, natürlich, wenn ein Kenneth Eichhorn auch umworben wird von City, von Bayern, von Leverkusen, von international spielenden, auch englischen Clubs. Plus eben das Gehalt. Also da bist du bei einem Eichhorn über 5 Jahre gesehen, natürlich auch bei einem größeren Paket. Plus eben, und da machen wir uns auch nichts vor, es ist nicht mehr so, dass der BVB wie früher der Verein ist, wo alle hinwollen, weil er international spielt, weil er die 19-, 18-, 17-Jährigen reinwirft. Das hat sich verändert und das ist jetzt auch nicht mehr so, dass das, also die Leipzigs, die Leverkusens, die Frankfurts, gut, die spielen jetzt nicht international, die Stuttgarts dieser Welt, die bieten auch damit so, ne? Und dann überlegst du dir vielleicht, gehe ich in ein Mittelfeld als Eichhorn, bei einem Kovac-Fußball, bei einer Kovac-Spielweise, das muss man ja auch, so ehrlich muss man ja auch sein, es gab ein Kovac-Gespräch mit Kenneth Eichhorn, auch eins mit Ole Boog. Welche Spielweise wollen sie? Wie viel hat denn ein Eichhorn den Ball bei Niko Kovac, bei Borussia Dortmund? Wie viel spielt er am Ende auch in einem Mittelfeld mit Felix Metscher,
der gesetzt Metscher, ist, mit Sabitzer, mit Chukwuemeka, ne? Dann genau, hast du noch so einen Moussa Kaba, der von unten dazukommt.
Ja. Ja.
Dann kommt noch ein Lerma dazu, der wahrscheinlich eher ein bisschen eine Position weiter vorne spielt oder zwei, aber trotzdem auch ein Mittelfeldspieler, weil diesen echten Zehner gibt's ja bei Kovac gar nicht.
Ja, genau so. Und das sind natürlich interessante Gedankenpunkte. Deswegen, weil natürlich sofort kommt, lächerlich, die Summe müssen wir aufbieten und den Jungen holen. Ja klar, das versuchen sie, aber ganz so einfach ist es dann eben nicht. So, also unterm Strich, sie sind handlungsfähig, sie könnten noch Transfers machen, wie ich das höre, aber jetzt eben nicht zwei aller 30, 35 Millionen, sondern vielleicht eher einer oder zwei in der Kategorie 9, 10, 12, 15 und dann müssten sie verkaufen. Und dann ist eben die große Frage, was ist bei einem Guirassy, was ist bei einem Adeyemi, geht vielleicht überraschend eine Tür bei einem Riasson auf, wo zum Beispiel Man United mal angeklopft hat und ihn als Backup auf der Liste hat. Was ist, da sprechen wir später drüber, mit einem Jan Koto, kriegst du den los? Was ist mit einem Sabitzer? Der Vertrag läuft aus, spielt jetzt auch nicht die Runden zuletzt, wie man es von ihm vielleicht auch erhofft und erwartet hat. Also
aber da grätsche ich nochmal ganz kurz rein und sage, wenn du die verkaufst für das Geld, ist es schön, nur du musst die auch im Prinzip direkt 1:1 ersetzen, weil du ja auf diesen Positionen eigentlich gar keinen anderen hast. Ne, also klar, rechts kannst du sagen, wir haben Couto in der Hinterhand, aber mit dem sind sie A, unzufrieden und B, hätten sie dann keinen echten Ersatz mehr dafür. Das heißt, das ist ja die Doppelbesetzung. Ne? Also da beißt sich dann immer schon so ein bisschen finanziell die Katze in den Schwanz.
Mhm. Ja. Spannend auf jeden Fall.
Ja, super. Also wir haben ja letztes Mal auch schon gesagt, ne, dass dieser Transfersommer beim BVB echt schwierig wird. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass der sich auch lang ziehen wird. Wir haben es vorhin gesagt, auch so ein bisschen Kritik Richtung Sebastian Kehl. Ja, die Transfers kamen auch sehr spät, ja. Aber es gehen halt auch bei so Clubs wie, keine Ahnung, Chelsea, Arsenal, Man City und Co., die einfach unglaublich Qualität auch auf der Bank sitzen haben, da gehen die Türen halt auch relativ spät erst auf, wenn die ihre Planung dann abgeschlossen haben und sagen, okay, jetzt haben wir hier noch XYZ auf der Bank sitzen, brauchen wir eigentlich gar nicht, wie werden wir die jetzt los? Und dann ist es halt wahrscheinlich Ende August.
Ja, das kann gut sein. Gut, was Ole Boog angekündigt hat, eigentlich will er bis zum Vorbereitungsstart, Mitte Juli ist das dann, ne? Weiß gar nicht, gibt's den genauen Tag schon, Jesko?
Ja, 11.12., also Samstag, Sonntag. Oh, jetzt nagel mich nicht fest, warte, ich mach mal einen Kalender auf nebenher.
Mit Laktattests, glaube ich,
wird erstmal getestet, was die Jungs im Urlaub gemacht haben, und Wort zu sagen, nicht, dass hier gleich der große Skandal wieder losbricht. Genau, 11.12. wird getestet, ab 13. Juli geht es dann wieder los.
Boah, ist der Süle happy, dass er da nicht antanzen muss bei den
Laktaten. Ja, das auch. Aber die Jungs haben jetzt eine Woche übrigens frei, ne, wo sie machen können, was sie wollen. Und danach haben die schon wieder ihr Programm. Also danach wird schon wieder gelaufen, da wird gearbeitet und das wird kontrolliert. Und wer Kovac kennt, weiß, der kontrolliert das. Und da kannst du nicht deinem Hund deinen Tracker umbinden. Das funktioniert nicht, meine Freunde. Ne, keine Chance. Wer war's? Ich glaube, Stefan Kiesling hat das mal erzählt, ne? Dass der mal seinem Hund. Ja, irgendjemand hat das mal erzählt. Irgendjemand hat die Geschichte mal erzählt, dass er auch so einen Trainingsplan mitbekommen hat und dann aber seinem Hund den Tracker umgebunden hat, der da irgendwie kilometerweit gelaufen ist. Aber das funktioniert heute gar nicht mehr. Da werden Puls und alles wird mitgemessen und da kannst du nicht bescheißen.
Nee. Aber nicht bescheißen aller Süle und nochmal in die Sauna gehen mit mehreren Jacken, um ein paar Pfünde.
Komm, wo wir beim Thema sind, machen wir mal Tops und Flops. Fangen wir mit dem Positiven an, fangen wir mit den Saison-Tops bei Borussia Dortmund an.
Ja, Machen wir.
Was willst du sagen? Komm, ich zähle mal drei auf, die du aufgeschrieben hast.
Ja, mach mal.
Anton,
ja, mach mal du.
Metra, Riasson. Würde ich alle drei tatsächlich auch ohne große Diskussion unterschreiben.
Ja, ja. Also Waldemar Anton ist für mich, ich weiß, dass der für einige nach wie vor irgendwie underrated ist oder was heißt underrated, aber vielleicht auch in Anführungszeichen, er ist nur Waldemar Anton und jetzt kein Schlotterbeck, der auf dem Platz die Muskeln zeigt. Er ist vielleicht eher der sich so ein bisschen zurücknimmt, aber der in der Kabine und dann auch auf dem Platz der Wortführer ist. Und das bestätigt ja auch jeder, mit dem du beim BVB sprichst. Das ist der heimliche Chef dort in der Kabine, der auch für die jungen Spieler da ist, der auch einem Girassi, wenn er mal aus der Reihe tanzt, auf die Füße tritt, auch einen Schlotterbeck einnordet, der ja auch ein sehr starker Charakter ist. Also einer, der vor allen Dingen, also für mich ist es eigentlich der Hidden Champ in der Saison, weil der hinten mit den Laden dicht gehalten hat, dass der BVB die beste Abwehr gestellt hat, nahezu fehlerfrei agiert. Ja, im Aufbau hat er immer noch mal den einen oder anderen holprigen oder zittrigen drinne. Das kann er sicherlich noch besser machen, aber Stellungsspiel top, Zweikampfverhalten, macht viel durch seine Aura und Ausstrahlung weg. Also für mich war das eine blitzsaubere Saison von Waldemar Anton.
Er ist auch ein Trainerspieler. Frag mal einen Trainer nach Waldemar Anton, dann kriegen die sofort Funkeln in den Augen und sagen, super Einstellung, in jedem Training
aber bei
dabei.
Hoeneß hat ihn geliebt, in Stuttgart. Kovac
und,
auch.
Und Kovac liebt ihn auch.
Ja, ja.
Genau.
Ja, deshalb Metscher, gehen wir auch davon aus, ne, dass er im Übrigen in der internen BVB-Hierarchie da auch aufsteigt und den Julian Brandt-Platz sozusagen einnimmt als dritter Kapitän. Das hatten wir jetzt auch unter der Woche vermeldet. Can, Schlotterbeck, Anton plus ein Kobel im Teamrat und dann mal gucken, wer noch reinrutscht. Das könnte dann so der Teamrat der neuen Saison sein.
Ja.
Genau. Das fände ich auch richtig. Genau. Felix Metscher hast du eben angesprochen, ne?
Ich glaube, bei Felix Metscher müssen wir nicht viel diskutieren. Der hat für mich nochmal einen Schritt nach vorne gemacht. Man hat gemerkt, als er ausgefallen ist, ist der Transport des Balles nach vorne fast zusammengebrochen. Ist jetzt ein bisschen böse, ein bisschen übertrieben, aber ist wirklich auffällig gewesen, dass du Felix Metscher einfach kaum ersetzen kannst. Der ist zu einem Klasse, ich will noch nicht sagen Weltklasse, aber zu einem Klasse in Mittelfeldspieler gereift und hat nochmal einen Sprung gemacht.
Ja, 100%. Also super Spieler, wird auch bei der Weltmeisterschaft dabei sein. Kann mir auch vorstellen, dass er bei der Nationalmannschaft im ersten Spiel, 14. Juni, wenn er 100% fit ist, dann auch in der Startelf stehen wird gegen Curaçao. Julian Nagelsmann hält große Stücke auf ihn, Niko Kovac ebenfalls. Ein super Spieler, der Ruhe, der Ausstrahlung hat, der tolle Bewegungen drin hat, wirklich einen sehr großen Schritt nach vorne gemacht. Und was im Übrigen ganz interessant ist, der wird auch einer der Spieler sein, der dann zur Weltmeisterschaft fährt von Borussia Dortmund. Im Übrigen, wir nehmen am heutigen Mittwoch um 11 raus. Einige Namen sind schon rausgesickert und rausgekommen. Wir kennen Stand jetzt noch nicht alle BVB-Spieler, deswegen sind wir ein bisschen oder reden da jetzt nicht im Detail drüber, weil er schnell
das überholt sich zu schnell. Ne? Das
genau, ist aber bei einem Anton, bei einem Schlotterbeck und eben auch bei einem Metscher ist es so, dass die dabei sind. Und Felix Metscher macht im Übrigen gar keinen Urlaub. Der wird jetzt direkt oder recht zackig an die Algarve fliegen nach unseren Infos und dort privat ein Trainingscamp abhalten, da auch weiter an sich arbeiten, weiter auch so die Muskulatur aufbauen, dass die Verletzung, die er jetzt länger hatte, auch dann komplett auch aus dem Kopf raus ist, um dann eben perfekt nach Herzogenaurach zu reisen, zur Nationalmannschaft und dann auch zur WM nach Chicago. Ja. Da geht's ja dann für den DFB hin. Also der Junge hat was vor. Bin ich wirklich sehr gespannt, wie der in den USA spielen wird.
Es gibt auch Themen bei Felix Metscher, da kann man sicherlich drüber streiten.
Zum Beispiel?
Naja, zum Beispiel gewisse persönliche, private Themen.
Ach so, ne,
Richtung. Wir reden nicht über sportliche.
Ich meine sportlich.
Ich meine, das ist sicherlich streitbar. Aber wenn wir jetzt den Fußballer, wenn wir mal den Menschen vom, also wenn wir wirklich nur den Fußballer betrachten, dann ist das schon ein unglaublich, unglaublich guter Spieler, der meiner Meinung nach auch immer noch Verbesserungspotenzial hat und immer noch Potenzial nach vorne hat. Und wenn der dann in dieser Weltmeisterschaft vielleicht tatsächlich nochmal so ein Breakout bekommt, dann ist es vielleicht auch der die Kasse nochmal richtig voll macht im Sommer. Ne? Eine Ausstiegsklausel hat er nicht, aber wenn da einer mit einem ganz unmoralischen Angebot nach der WM um die Ecke kommt für Felix Metscher, dann werden sie bei Borussia Dortmund wahrscheinlich auch nicht kategorisch sagen, nee, das machen wir nicht.
Ja. Ja, definitiv. Das war im Übrigen noch eine Arbeit von Sebastian Kehl, dass er es geschafft hat, den zu binden, den zu verlängern, auch dann zum Topverdiener zu machen. Wird er ab Sommer dann das Süle-Gehalt mit einstreichen, was frei wird. Also ist dann in der Gehaltskategorie mit einem Kobel und mit einem Schlotterbeck ganz oben. Felix Metscher hat er sich verdient. Und dann sind wir bei Julian Riason. 15 genau. Assists, die zweitmeisten nach einem gewissen Michael Olise.
Ja, in der Bundesliga. 18 ja. in allen Wettbewerben, ne?
Genau. Das ist schon sackstark, ne?
Ja.
Vor allen
ja.
Dingen aber eher so nach Winter angefangen, oder? Also nach,
ja,
in der Rückrunde, ja, so richtig ja. Vollgas?
Ja, aber was ich tatsächlich interessant fand, war, er hat kein Tor geschossen. Weil sonst trifft er auch immer mal ganz gerne, hat er zumindest in den letzten Jahren immer mal auch wieder Tore eingestreut. Ja. Dieses Mal hat er kein Tor geschossen.
Mhm. Ja, stimmt. Finde ich im Übrigen interessant, weil so rein von der, siehst du den eigentlich rein als Schienenspieler in einer Dreierkette oder in einer Viererkette? Es liegt ihm schon mehr, ne? So dieses System,
was unter Kovac gespielt wird. Das liegt ihm mehr. Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Also da hat er halt diese Möglichkeit, dann auch zu seinen Flanken zu kommen und seine Bälle in die Mitte anzubringen. Ne? Das hast du ja, wenn du zu tief stehst, hast du das gar nicht. Ne? Und der Vorteil ist natürlich in diesem Dreiersystem, dass du immer noch ein Backup hinter dir hast. Ne, mit der Dreierkette, dann musst du ja auch die Jungs links und rechts weit nach vorne schieben, aber die müssen halt dann auch, kannst du wieder zurück, wenn's brennt. Ne? Aber da kannst du dann natürlich auch schon mal einmal mehr vorne Richtung Grundlinie marschieren, als wenn du die ganze Zeit in den Rückspiegel gucken musst und sagen musst, oh, wie sieht's denn hinter mir aus?
Ja, stimmt.
Ich habe jetzt gerade übrigens nochmal hier ganz kurz aufgemacht, die Statistik von Julian Riason. Und da sticht natürlich ein Spiel raus, und zwar das am 22. Spieltag gegen den FSV Mainz, wo er 4 Tore vorgelegt hat. Ja. Also das ist schon bumsstark, ne?
Ja, stimmt. Das ist wirklich bumsstark. Ja. Julian Riason. So, und dann haben wir noch 3 Namen. Die hast du, glaube ich, mit reingeschrieben, oder die hat mir zusammen reingeschrieben. Maxi Bayer, Samuele Ignacio und Gregor Kobel. Bei Kobel hast du in Klammern gemacht.
Ja.
Willst du einmal erklären, warum?
Ja.
Also der hat für mich auch eine herausragende Saison an sich gespielt.
Absolut eine herausragende Saison gespielt. Wir haben es vorhin schon mal gesagt, dass wir nochmal auf ihn zukommen. Ja. Ich meine, der hat den Rekord eingestellt von Roman Weidenfeller mit den weißen Westen. Sie haben die beste Abwehr der Bundesliga, was auch ein Verdienst von Gregor Kobel ist, der da wirklich einiges rausgeholt hat. Mhm. Aber jetzt gucken wir nochmal nach Bergamo. Und das war halt dann, du bist halt als Torwart immer der Arsch hinten. Wenn du einen Fehler machst, dann ist es zu 90% ein Gegentor. Mhm. Dieses Gegentor tat natürlich einfach brutal weh. Ja, und das war dann auch schon sehr saisondefinierend teilweise. Also wenn wir nur die Bundesliga-Saison sehen, würde ich sagen, absolut top. Gregor Kobel, super Saison gespielt. Und jetzt kann man natürlich diskutieren. Ne? Darf man eine Bewertung eines Spielers an einer Aktion festmachen oder nicht?
Am Ende sind wir im Hochleistungssport, und wenn du so einen Patzer hast, der zu so einem Aus dann führt, dann bleibt der natürlich hängen. Deswegen müssen wir darüber sprechen und das ansprechen und darüber diskutieren. Ja. Trotzdem finde ich, dass du die Saison über die ganze Strecke sehen musst, und da war er ein absoluter Rückhalt, hat Sicherheit ausgestrahlt, war der alte Gregor Kobel, nicht der Shahin Gregor Kobel, der ja doch arg verunsichert war unter der Art und Weise, wie man bei Nuri Sahin Fußball gespielt hat, hat sich total gefangen. Deshalb hat er für mich auch eine Top-Saison gespielt. Um Gottes Willen, den kannst du noch nicht natürlich auf dem Niveau vergleichen, aber denk an Oli Kahn zurück, WM 2002, das war wahrscheinlich mit Neuer 2014 die beste Torwartleistung, die einer je gezeigt hat.
Ja.
Und dann patzt er halt im Finale gegen
den
dicken Ronaldo, den echten Ronaldo.
Also damals war der nicht dick. Da hatte er nur eine scheiß Frisur, aber dick war er nicht.
Stimmt.
Dick war er erst hinterher.
Und alle reden über den Patzer, aber trotzdem hat er herausragend gehalten. So, aber ja, klar.
Ist ja mein Lieblingsstürmer aller Zeiten. Ne? Also wenn ich mir einen aussuchen dürfte, dann würde ich immer Ronaldo... Nazario, sagt man ja heute dazu, damit es nicht mit CR7 durcheinander geht.
Habe ich dir mal erzählt, dass ich habe das schon mal gesagt, ne, dass ich ein Selfie mit ihm machen wollte und komplett verkackt habe. Ich mache selten Fotos.
Fast einen bösen Spruch gemacht, aber sag mal, ja.
Hä, was für ein blöden Spruch? Schießen, nee, hab ich noch verkackt.
Passt dir nicht drauf, hätte ich fast gesagt. Aber nee, was hast du denn?
Nee, ich war bei der Weltmeisterschaft in Katar und wir waren hier bei Salt Belt, bei diesem Nusret, was essen.
Ja, mit Goldsteak, der Feine, ja.
Klingt jetzt sehr dekadent, aber ja, ich habe es tatsächlich mal probiert. Aber oder sag mal anders gesagt, derjenige, mit dem ich essen war, hat's probiert. Der war ein bisschen dekadenter unterwegs und dann habe ich davon mal einen Happen genommen.
Und ganz normal Steak. Halt, ne? Quatsch. Ja, ja. Das ist so. Halt. Nee, du musst es nur gut verkaufen, Patrick. Du musst alles nur gut verkaufen, dann geht das auch.
Ja. Genau, so. Und da war dann fast die gesamte brasilianische Nationalmannschaft im Übrigen in dem Steak-Restaurant. Vini Junior und Co. Und auf einmal war Ronaldo da. Und ich habe mir gedacht, weil wie du, ne?
Aura.
Da ist Ronaldo. Das ist ja, also das ist der, das ist auch mein Kindheitsstürmer sozusagen. Also da musst du hin, du musst ein Foto machen. Und dann bin ich tatsächlich hin, habe ihn gefragt und der wurde überlagert, sowas habe ich noch nie gesehen. Alle, die da irgendwo gegessen haben, sind hin und wollten Fotos und es war irre. Und mir war es schon fast unangenehm, da auch hinzugehen, weil ich sowas, wie gesagt, echt ultra selten mache. Und habe dann ein Foto mit ihm gemacht und da abends war und Beleuchtung und dann hat das gedauert und dann sieht man nur mich und ihn komplett verschwommen und man kann so halb vielleicht erkennen, dass es er sein könnte. Ja. Und dann haben meine Cousins gesagt, die ein bisschen fitter sind am Handy, das klinge ich schon wie so jemand, der irgendwie, wie so ein Boomer, der irgendwie schon
45 gesagt, ist oder so.
Ja, genau. Ja, stimmt. Genau. Grüße, Jesko. Ja. Haben sie gesagt, mach ein Video demnächst. Mach einfach ein Video. Aus dem Video kannst du, aus den 3-4 Sekunden kannst du dir auch ein Screenshot und dann hast du ein Foto. Naja, das war natürlich ein Schuss in den Ofen. Aber
haben wir irgendwas. Dachte, du kommst raus, guckst aufs Foto und dann ist Roberto Carlos, ne? Kann ja auch passieren. Aber gut.
Kann auch passieren.
So, kleiner Ausflug nach Brasilien. Jetzt kommen wir noch zu Maxi Bayer und Samuel Inacio. Ja, Maxi Bayer von den Zahlen her auch super. Also 10-10, insgesamt 20 Scorerpunkte, das ist eine ordentliche Leistung. Ich finde, bei ihm geht immer noch mehr. Ich habe immer das Gefühl, Maxi, da geht noch mehr, trau dir noch mehr zu, mach noch mehr. Klar, wenn du dann auf dieser Schiene spielst, dann hast du natürlich immer ein bisschen den Blick über die Schulter, ne, und sagst, was passiert hinter mir? Das muss ich im Blick haben, weil ich auch weiß, der Trainer hat das genau im Blick, was du da machst. Ja. Für mich war es eine, ich würd gar nicht Top oder Flop sagen, für mich war es eine gute Saison von Maxi Bayer, der hat oft seine Qualitäten eingebracht, aber manchmal, wie gesagt, mir fehlt manchmal noch so, ich habe das Gefühl, der muss noch einen Schritt muss er noch machen.
Ich weiß, was du meinst, vielleicht braucht er ein bisschen mehr noch dieses Messer zwischen den Zähnen, vielleicht ein bisschen mehr noch dieses Körperliche und dieses Ruppige auch. Ich weiß, was du meinst, so dieser letzte etwas Kick, aber hat in der Saison funktioniert, hat es gut gemacht. Würde mich nicht wundern, wenn Nagelsmann ihn mitnimmt, auch wenn ich finde, dass das System beim DFB nicht so wirklich auf ihn zugeschnitten ist. Also da bin ich mal gespannt. Aber definitiv hat der auch eine super Saison gespielt. Ja. Wie im Übrigen auch Breakthrough Season, Samuel Inacio.
Ja.
Und ganz kann man das noch nicht sagen, aber der hat natürlich Spaß gemacht als Positiverscheinung. Unbekümmert, getroffen.
Und gut. Und ist dann natürlich auch ein Beispiel für einen Spieler, dem Niko Kovac einen Weg aufzeigt. Bei Niko Kovac fällst du nicht einfach in die Startelf. Das funktioniert nicht. Bei Niko Kovac musst du erstmal beweisen, dass du auch arbeitest. Ja, das ist halt so. Es gibt auch Trainer, die schmeißen dann so einen jungen Burschen mal rein, der kann dann machen, was er will. Gibt's nicht bei Kovac. Und Kovac hat ja schon sehr früh Inacio gelobt, ne? Hat ihn ja auch, ich glaube, vor dem Spiel gegen Atalanta hat er ihn mal, Heimspiel gegen Atalanta hat er ihn mal als die Zukunft des italienischen Fußballs betitelt. Immer mit dem Zusatz, wenn er so weiterarbeitet. Und das hat er halt gemacht, ne? So, und das ist schon, das ist dann auch schon ein Beweis von Niko Kovac, dass er da auch einen klaren Plan hat mit solchen Spielern und die nicht ignoriert, wie es ihm oft nachgesagt wird. Aber auch was ich von Inacio gesehen habe, hat mir richtig gut gefallen. Klasse Fußballer, torgefährlich, traut sich auch da vorne mit reinzugehen, hat ja erst eins geschossen, hätte noch 2-3 mehr machen können. Freue ich mich drauf, seine Entwicklung dann auch zu sehen. Und dann kann natürlich auch sein, dass so ein Brandabgang dann doch mittelfristig schon mit Inacio kompensiert wird.
Ja, auch wenn, da sind wir wieder kurz bei Transfers, auch wenn der BVB weiterhin den Plan hat, einen Brandnachfolger extern zu holen, genauso wie einen kreativen Mittelfeldspieler. Das sind jetzt erstmal die zwei Schlüsselpositionen. Und dann, ja, schauen wir mal.
So, du Du
hast Gyrassi so in die Mitte gemacht, ne?
Genau.
Mit einem Fragezeichen. Ich habe eben mal geguckt. Serhou Gyrassi, 46 Pflichtspiele, 22 Tore, 6 Assists. Ja. Das sind 28 direkte Torbeteiligungen.
Ja.
Das ist jetzt erstmal nicht schlecht.
Das so, ist, ne? Genau, das ist erst deswegen, ich habe da auch durchaus drüber nachgedacht, ne? Wie wir das, wie ich den sehe. Aber wenn ich dann sage, 54 Einsätze, 44 Tore und 9 Vorlagen, das war die Vorsaison.
Ja.
So, und wenn wir das als Maßstab nehmen, dann war das eher eine durchschnittliche Saison von Serhou Gyrassi. Und wenn wir uns dann erinnern, und wir haben das Juventus-Spiel auch schon angesprochen, dass es nach diesem ominösen Elfmeter-Kinderdrama mit Ben Sebaini und allen, die da involviert waren, danach hatte er gefühlt 2 Monate kein Tor geschossen.
Stimmt, und das war eine Phase, wo Niko Kovac ihm immer vertraut hat.
Ja, auch immer auf stark geredet hat. Ja.
Immer stark geredet hat, immer von der Lebensversicherung gesprochen hat. Das ist so. Ja, also da bleibt einfach haften, dass mehr möglich gewesen wäre auch für ihn. Sicherlich, er ist, da müssen wir nicht drum rumreden, er ist mit der Spielart und Spielweise des BVB nicht wirklich happy und zufrieden. Auch mit der unter Niko Kovac, er hat kein persönliches Problem mit ihm, aber er fremdelt da ein wenig. Er hat im Übrigen in einem Interview, in einem DFL-Interview, das auch bei uns ausgestrahlt wurde, sehr deutliche Worte gefunden, hat jetzt irgendwie, hat gesagt, wir sind in der Champions League ausgeschieden, wir sind im Pokal früh ausgeschieden, wir haben nicht viele Gründe gehabt zu feiern oder warum das eine gute Saison war, das war zu wenig. Also er hat da schon sehr, sehr deutlich, deutliche Worte gefunden und nicht eben das, was nach außen ein Kovac zum Beispiel oder auch ein Ricken oder auch ein Kramer immer wieder betonen gesagt. Also der ist nicht happy mit der Saison.
Ja.
Und das hat man ihm auch angemerkt in einigen Situationen, wo er lamentiert hat, wo er abgewinkt hat.
Wo er auch nicht voll da war, ne? Wo man echt nicht das Gefühl hatte, da ist nicht die ganze Power, die Serhou Gyrassi hat. Ich finde, er hat auch dann technisch einige Mängel aufblitzen lassen, was so Ballannahmen angeht, Ballverarbeitung, auch Passspiel. Ne? Also er ist kein Harry Kane, das können wir feststellen. Er ist ein super, super Vollstrecker. Aber er ist halt kein Harry Kane. Und wenn du dein Spiel dann eben nicht komplett in des Gegners Hälfte verlagern kannst, sondern in vielen Spielen, gerade gegen Top-Gegner, doch eher weiter hinten stehst, dann kriegt halt Serhou Gyrassi keine Bälle und dann kriegt er ein Problem.
Ja, das ist so. Bleib trotzdem dabei. Das ist für mich ein Top-Stürmer. Und wenn du den richtig einsetzt und wenn der richtig funktioniert, dann, also so einen musst du auch erstmal ersetzen, wenn er geht.
Absolut.
Ich finde interessant, als wir vermeldet hatten, dass er den BVB grundsätzlich im Sommer verlassen möchte, wenn sich ein Türchen öffnet, waren schon auch sehr viele Kommentare da. Kann weg, brauchen wir nicht, können wir ersetzen. Ja. Bin mal gespannt, wie ihr das seht. Könnt uns da gerne auch ein Feedback zu geben, generell auch bei den Tops und Flops. Wen seht ihr da oben und unten? Schreibt uns das mal gerne. Aber was willst du denn machen, Jesko? Jetzt hat er hat Fenerbahce, Milan ist ein bisschen im Erkundungsstadium. Es gibt ja diese Klausel, die bei rund 40 Millionen liegt für Top-Clubs, nicht die genannten, die ich eben erwähnt habe. Selbst wenn jetzt, wir spinnen mal weiter, Fenerbahce und er will das auch, was wir jetzt aktuell noch nicht sagen können, so, ne? Und die machen ernst. Für welche Summe sollte man einen Gyrassi abgeben?
Schon ganz kurz nur präzisieren, also wir wissen es nicht. Ja, wenn er es wollen würde.
Ja.
So, und das klang jetzt gerade so, als würde er es wollen, wir dürfen es noch nicht sagen. Ja. Aber wir können es nicht sagen.
Genau.
Nee. Schwierige Entscheidung. Ich würde ihn für viel Geld abgeben, für zu wenig Geld auf gar keinen Fall. Und viel Geld wäre für mich 50 plus. Weil, und da kommen wir wieder auf das Problem, was ich vorhin schon geschildert habe, du musst einen Stürmer verpflichten, der dir zweistellige Trefferquoten garantiert. Das tut Silva nicht, den du als Backup hast. Du kannst jetzt nicht sagen, ja, dann setzen wir einen hinter Silva und hoffen, dass das funktioniert. Das funktioniert meiner Meinung nach nicht. Also ich mag Fabio Silva, ich traue ihm aber nicht sofort zu, 20 plus Tore in der Bundesliga zu schießen. Und dann müsstest du einen Stürmer finden, der dir mehr oder weniger, auch das kannst du natürlich nie 100% kalkulieren, aber du kannst da schon Wahrscheinlichkeiten einkaufen, dass du diese Trefferquote einkaufst.
Ja, ja, und vor allen Dingen, da kann ich kurz einhaken, ich habe vorhin von Matthias Fernandes Pardo gesprochen, ein Nicolo Tresoldi oder auch ein Fisnik Aslani sind auf dem Zettel, ein Garcia von Real Madrid, die würden alle 30 plus 30, 35 kosten. Ja. Also müsstest du dann das dann demnach auch wieder reinvestieren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es die 50 gibt oder geben würde, weil natürlich dann die Clubs meist sagen, ja gut, die Top-Vereine hier, theoretisch Real, Barca, City, die können alle irgendwie die 40er-Klausel und wir sollen 50. Ich weiß aber auch nicht, ob 30, 35, also du hättest ihn dann für oder würdest ihn dann für Gewinn verkaufen, aber ich bin schon bei dir. Dir wird schon auch ganz schön was fehlen.
Aber das ist ja dann nur ein finanzieller Gewinn. Ne? Wenn du den sportlichen dazu rechnest, dann ist das natürlich nochmal eine andere Gesamtrechnung. Ja. Ne? Ja. Ja. Aber es gab halt auch viele Spiele, in denen er nicht unbedingt gezeigt hat, dass er jetzt so richtig viel Bock hat. Das muss man auch mal ehrlich sagen. Mhm. Und das fand ich dann auch schon ein bisschen schade.
Ja, deshalb Sergio Gerassi bei uns zwischen Tops zwischen und Flops. Top. Wir könnten noch über ganz viele sprechen.
Ja, das ist jetzt werden wahrscheinlich ganz viele schreiben und sagen, ja, was ist denn mit dem? Was ist denn mit dem? Was ist denn mit Julian Brandt? Was ist denn mit Einzelnen? Wir können tatsächlich jetzt auch nicht alles komplett abarbeiten, weil dann sprengen wir heute, glaube ich, den Rahmen unseres Podcasts. Wir sollten jetzt tatsächlich schauen. Also als Flop haben wir oben Jan Couto stehen.
Ja, ganz klar. Also das ist.
Das lässt sich auch nicht schönreden.
Ja. Ein Riesenflop, zwar der Torschütze der hat das allerletzte BVB-Tor geschossen, 90. Plus 2, glaube ich.
Und man hat ihn da schon angesehen, das war eigentlich ein Spiegel der Saison. Ne? Mhm. Also seine Freude, in Anführungszeichen Freude, hat man so richtig gesehen, dass diese pure Enttäuschung auch über sich selber, ne? Das ist jetzt nicht nur, dass der eingeschnappt ist, dass er nicht spielt, sondern das ist dann auch immer eine persönliche Enttäuschung, die entlud sich da so ein bisschen in seinen Gesichtszügen, wie ich fand. Und ja, der kann mehr, das hat er auch ab und zu gezeigt.
Ja. Ja.
Eigentlich ist auch diese Riasson-Position für ihn wie gemacht, aber wenn du einen Spieler hast, der zweit- oder drittbeste Vorbereiter der Bundesliga ist, den kannst du ja nicht rausnehmen. Du kannst ja nicht sagen, ja schön, Jan, ich weiß, du kannst da super spielen, ich nehme jetzt mal den Riasson raus, der mir gerade 4 Tore vorgelegt hat. Das funktioniert nicht.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Eigentlich ist diese Wingback-Position voll auf den zugeschnitten, ne? Wenn du da mal guckst, wie der in Girona oder auch bei den Leihstationen, wie er gespielt hat. Ne? Also das ist eigentlich genau die Position und dafür haben sie ihn geholt. Aktuell muss man sagen, 25 Millionen Missverständnis.
Ja, so, Entschuldigung, wenn ich da nochmal ganz kurz reingehe.
Ja,
und wir haben ja auch über Kaderplanung gesprochen und vielleicht war der Kader nicht so gut aufgestellt. Der war für mich ein Spieler, der 100% zu dem passte, was Niko Kovac vorhatte. Nämlich mit einer Dreierkette und zwei Wingbacks zu spielen.
Ja. Ja, 100%.
Und dann passte der da 100% rein. Und auch da, klar, 25 Millionen klingt viel. Aber für einen Rechtsverteidiger, der auch auf der Schiene spielen kann, da kriegst du ja keinen für 10 Millionen, der dir dann auch wirklich weiterhilft. Mhm. Deswegen, ich finde diese 25, wenn es nicht funktioniert, ist es natürlich viel. Aber wenn du dann einen Spieler bekommst, der funktioniert, dann kann sich das auch ganz schnell potenzieren, dieses Geld. Ne?
Mhm. Aber im Übrigen, das ist der Punkt. Ich habe jetzt auch keine besseren Lösungen und ich habe jetzt auch kein Programm vorliegen, wo ich ich bin kein Scout, ne? Aber das ist ja der Auftrag, weil das hört man ja oft, für 10 Millionen findest du keinen, der das, oder für 15. Aber genau das ist ja eigentlich der Auftrag, den jetzt Ole Boog hat und den der BVB jetzt erfüllen muss, dass er auch Spielern vertraut, wo du vielleicht im ersten Moment denkst, boah, okay. Und das soll jetzt vielleicht müssen sie dann in Teichen fischen, vielleicht müssen sie wieder in Japan gucken, keine Ahnung, random Vorschlag, der Tanaka, den der Mislint geholt hat nach Düsseldorf, der hat eine 10er Ausstiegsklausel, jetzt durch den Abstieg liegt die, glaube ich, bei 1 Million. Jetzt nicht, dass der dir sofort hilft, vielleicht ist es dann mal sowas Verrücktes oder aber genau das wird sein, dass es nicht vorher heißt, ja, für 15 Millionen finden wir ja gar keinen Stürmer, der dir Tore schießt. Vielleicht geht's genau darum. In Haaland hat im Übrigen auch nur 20 gekostet und hat ja alles kurz und klein geschossen. Natürlich ist der
Anraff alles ich so, ne? Ich gerade sagen, das war damals auch eine Ausstiegsklausel, ne? Die gezogen wurde. Ja, alles gut, bin ich bei dir. Aber da war auch von Anfang an klar, dass du den nicht länger als 2 Jahre behalten wirst, ne?
Ja.
So, deswegen.
100%. Ja, 100%. Ja gut, also den haben wir auf jeden Fall auf Flop. Ich glaube, da ist sich jeder einig. Wir haben auch einen Niklas Süle auf Flop, auch wenn der ein sehr ehrliches und tolles Interview gegeben hat und auch erklärt hat, warum er vielleicht ein Flop ist, wenn genau. die Kategorie gehört.
Genau. Aber ja, da können wir jetzt das Menschliche reden. Nicht über das Sportliche ja. stellen und genau. da müssen wir nicht drüber reden. Ein Spieler mit seinen theoretischen Fähigkeiten, mit dieser Leistung in dieser Saison ist ein Flop. Punkt. Brauchen wir jetzt auch nicht nochmal groß.
Viele Verletzungen oder Rückschläge gehabt, von denen er sich nicht erholt hat, was natürlich dann auch mit seinem Lebensstil vermute ich mal zu tun haben mag. So. Und das ist so, da geht ein Kapitel zu Ende, wo vielleicht so dieser Eindruck bleibt, es wäre mehr möglich gewesen. Er betont aber selbst immer, er ist im Reinen 15 Titel geholt, große Titel geholt, wie Champions League, wie Deutsche Meisterschaft. Geht irgendwie ein großer Spieler, der aber nicht ganz vielleicht erfüllt ist und oder ne, und beim BVB vor allen Dingen nicht das gezeigt hat, was er eigentlich zeigen hätte können. Und bei Marcel Sabitzer, den haben wir auch mal auf Flop, ne? Weil das ist so krass. Mich hat letztens ein Kollege aus Österreich interviewt, weil er ein bisschen wissen wollte, wie die BVB-Spieler Chukwuemeka und Sabitzer
da so funktionieren.
Stimmt. Und dann habe ich gesagt, also der Sabitzer, es gibt den Österreich-Sabitzer, wo ich mir jede Woche denke, wenn Länderspiel ist, siebte Woche oder was macht der da? Das ist ja unglaublich, ne? So Führungsspieler, schießt Tore am Fließband.
Ich wollte sagen, torgefährlich.
Hat natürlich eine andere Rolle unter Kovac. Nicht das dieses Offensive, deutlich defensiver.
Genau.
Aber irgendwie auch nicht das Gelbe vom Ei, ne?
Genau, ich habe nämlich jetzt gerade bei Instagram lustigerweise ein Reel gesehen, da stand Never Fall in Love with a Lone Player. Und da gab es Szenen von Marcel Sabitzer bei Manchester United, der mal, die Älteren werden sich erinnern, dahin verliehen war vom FC Bayern. Und da habe ich auch gedacht, ey, diesen Sabitzer, den habe ich in Dortmund nie gesehen. Und ich bin halt auch der Meinung, dass ein Spieler mit der Qualität, mit der Klasse von Marcel Sabitzer, der bei Bayern gespielt hat, der in Leipzig ein prägender Spieler war, der bei Manchester United war, der muss einfach prägender in Dortmund sein. Da muss der einfach zu in der Lage sein. Jetzt gebe ich dir aber auch das Argument, was du gesagt hast, der hat eine ganz andere Rolle. Also unter Schein war er gar nicht glücklich, weil er da plötzlich rechts außen spielen musste.
Ja, stimmt.
Vorne, also da hat er ja auch selber sehr offensiv gesagt.
Ungefragt im Interview.
Ungefragt gesagt was das mag ich nicht. Ja, genau. Und jetzt hat er halt so eine Arbeitsrolle bekommen bei Kovac, wenn er spielt. Und die erfüllt er auch. Trotzdem bin ich der Meinung, ein Mann, der auch in der Nationalmannschaft regelmäßig zeigt, wie gut er sein kann, der muss mehr Klasse und der muss prägender beim BVB sein, gerade in dem Alter. Da muss der echt voran. Der ist jetzt nicht der Typ, der wirklich auch als Führungsspieler vorangeht. Das ist der einfach nicht. Aber da muss er, für mich muss der prägender sein.
Ja. Und er ist vor allen Dingen, das ist halt, da darf man auch immer nicht so ganz vergessen, hat natürlich auch privat eine brutale Geschichte so hinter sich. Kann der eine oder andere ja mal googeln, müssen wir jetzt nicht thematisieren. Das spielt natürlich auch irgendwo, das sind alles Menschen. Trotzdem ist er ist einfach auch ein Charakter, so ein bisschen Sturkopf.
Ist schon ein spezieller Typ, ein sehr spezieller Typ. Ein guter Typ, der auch Humor hat, wie alle einen bestätigen, mit dem man spricht, aber natürlich auch ein spezieller Typ.
Definitiv. So, das waren unsere Tops und Flops. Ihr könnt uns ja mal schreiben, wie gesagt, wen ihr da jeweils seht.
Genau. Und jetzt gucken wir nach vorne.
Ja, gucken wir noch ganz kurz nach vorne. Wir sind schon über eine Stunde.
Ja, wir machen jetzt hier mal langsam. Machen wir Schluss, aber wir gucken jetzt noch mal nach vorne. Wir haben schon die Kritik an Kovac erwähnt und auch analysiert, wie ich finde, auch teilweise zu Recht. Ich glaube auch, es geht mehr. Auch selbst mit diesem Kader wäre insgesamt mehr gegangen. Trotzdem steht ganz klar auf der Habenseite, erst stabilisiert und in die Champions League geführt und dann weiter den Trend in der Bundesliga gehalten, defensiv sehr stabil, offensiv eigentlich auch gar nicht so schlecht, wenn man mal nur auf die Tore guckt. Ja, ist das gar nicht so schlecht. Trotzdem erwarte ich einen nächsten Schritt. Und den habe ich eigentlich schon in der Rückrunde erwartet vom BVB, dass sie sich da eben auch nochmal steigern, auch gegen bessere Gegner steigern, dominanter agieren können. Das haben sie nicht gemacht, wie ich finde. Ich bin aber der Meinung, ganz kurz, ich bin der Meinung, dass Kovac es 100% verdient hat, zu zeigen, dass er diesen nächsten Schritt mit dem BVB gehen kann. Er hat gesagt, ich brauche dafür andere Spieler, die wird er bekommen in diesem Sommer. Und dann sollte man ihm ganz klar die Gelegenheit geben, zu zeigen, dass er diesen nächsten Schritt gehen kann.
deutet ja auch alles im Übrigen auf Verlängerung hinaus. Genau. Wird jetzt erstmal in Urlaub gegangen und wenn die dann zurückkommen, wird man sich hinsetzen und denke ich auch um ein weiteres Jahr verlängern, weil es beide Seiten wollen. Trotzdem interessant, Jesko, das ist auch unsere klare Informationslage, obwohl Lars Ricken ja mal zwischenzeitlich betont hatte, dass man wieder überlegt, auf Flügelspieler, auf klassische zu gehen. Der BVB will bei dem, ich sag mal, Erfolgssystem, mit Blick auf die defensive Erfolgssystem, bleiben, das beibehalten, das System mit der Dreier-Fünfer-Kette, also keine Umstellung vorerst auf eine Viererkette. Der BVB will weiter in diesem System spielen, was dann im Übrigen auch heißt, dass es diese klassischen Flügelspiele, ach, einmal müssen wir Sancho noch einbauen, dass es diese klassischen Flügelspieler dann auch in diesem System in der neuen Saison nicht geben wird. Und jetzt sagen natürlich viele BVB-Fans, und das auch zu Recht, der BVB ist eigentlich 4-2-3-1 oder der BVB ist eigentlich das System mit Flügelspielern, die Spaß gemacht haben. A la Dembélé, à la Sancho, à la Pulisic und Co. So. Wie siehst du es? Ist es richtig? Weil ich kann sie auch verstehen, dass sie eine Analyse machen und dann sagen, ey, wir stehen gut, wir haben nicht die Spieler gerade dafür, jetzt auf eine Viererkette zu gehen, alles über den Haufen zu werfen. Das ist ja irgendwo auch eine Prinzipfrage. Ich kann aber auch jeden verstehen, der sagt, irgendwie ist das aber, also keine Top-Mannschaft spielt in dem System. So, aber ja.
Du musst halt das auch erstmal entwickeln, ne? Also, was bringt dir jetzt ein Flügelspieler, den du holst? Damit kannst du ja nicht dein System umstellen. Ne? Mhm. So, das ist dann im Zweifelsfall auch eine Entwicklung. Ist es aber auch eine Philosophiefrage, die ja auch oft in Vereinen gestellt wird. Wer stellt denn jetzt eigentlich den Kader zusammen? Stellt der Trainer den Kader zusammen? Ja? Mhm. Oder gibt es eine übergeordnete Vereinsphilosophie, die es auch in Vereinen, auch in großen Vereinen, Barcelona, Ajax Amsterdam, nur mal als zwei Beispiele gegeben hat, immer gegeben hat? Sagen sie, nee, der Trainer ist halt, so leid mir das tut, ein Trainer ist halt derjenige, der am frühesten diesen Verein wieder verlässt und dann kommt eine neue Philosophie und dann kommt der nächste Trainer und noch eine neue Philosophie. Ne? Mhm. Deswegen ist das halt auch so ein bisschen eine Philosophiefrage. Aber Borussia Dortmund hat sich auch im vergangenen Sommer halt dazu committed, zu sagen, okay, wir stellen einen Kader zusammen, mit dem Niko Kovac arbeiten möchte, auf sein System zugeschnitten. Und das, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das sich groß verändern wird. Und insofern, ich bin kein Freund von der Dreierkette. Ich halte so ein 4-2-3-1 für ein attraktiveres Fußballsystem. Aber attraktiv ist das eine, erfolgreich ist das andere. Und wenn du, und wir haben gesehen, was Nuri Sahin versucht hat zu spielen, das hat nicht funktioniert. Da wird ja Niko Kovac den Teufel tun und sagen, ich werde jetzt hier irgendwas probieren, wo ich schon weiß, wo ich auch nicht dahinter stehe und auch weiß, dass das nicht funktionieren wird.
Naja. Ja, und das ist eine interessante Frage, ne, weil dieses Dreier, wenn du, also dieses System der Dreierkette, das spielen sie ja auch nicht unten in der Jugend, ne, oder also Glückwunsch auch an der Stelle, Premier League International Cup gewonnen,
ganz
der
stark. BVB. Ja, mit ganz stark gegen Real Madrid.
23, ja. Gegen Real Madrid, das ist schon top. So, ne, also fußballerisch kannst du nicht dieses eine System, was du in der Jugend spielst, dann auch oben spielen. Das wird nicht gehen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass sie dann vor allen Dingen, um dann junge Talente rauszubringen, dieses extrem physische, dass du topfit sein musst, dass du in erster Linie läufst, dass du rennst, dass sie das natürlich auch versuchen, weil das ist eben der Kovac-Fußball und wenn du den Step machen willst, dann musst du das alles auch als Jugendspieler können, dass sie das schon auch versuchen, Broich, Schaffran, Kovac in Zusammenarbeit, das auch in die Jugend so ein bisschen rein zu implementieren, was natürlich wichtig ist, nur da darf eben nicht auf der Strecke bleiben, dass die Jungs auch einfach dribbeln, gehen, spielen, Fußball spielen und nicht nur dieses harte Knüppeln im Hinterkopf haben. Was natürlich aber auch wichtig ist, ich kann mich schon auch in manchen Teilen mit Kovacs Ideen identifizieren, weil ich auch finde, harte Arbeit bringt dich irgendwo hin, aber
und die Physis ist ganz wichtig. Auch,
aber klar ist sie wichtig, aber du darfst den Spaß und das Kicken, dieses ich nehme den Ball und gehe raus und das darfst du, das dürfen wir schon auch generell in Deutschland nicht vernachlässigen.
Ja, das du musst die Balance manchmal finden.
So, ne? Spiel den Ball ab, denk an deinen Mitspieler, alles wichtig, aber mach auch mal was.
Mach mal was.
Ne? Mach einen Fehler, bleib mal hängen, ist kein Problem, so, ne? Das ist schon irgendwie, das ist eine Frage, da kannst du wahrscheinlich
können wir zwei Podcasts mitfüllen. Wir haben ein paar Wochen, vielleicht füllen wir damit mal einen Podcast und diskutieren nur darüber.
Genau.
Guck mal auf unseren Zettel, ich glaube, wir haben alles, ne?
Ich glaube auch. Mal schauen, wenn der Nagelsmann aus dem Hut zaubert am Donnerstag. Ja.
Genau, und das wisst ihr dann schon, wenn ihr wahrscheinlich diesen Podcast hört oder noch nicht, weil ihr ihn schon heute am Mittwoch hört. Ach so, eine Sache, ne? Patrick, du hast es angesprochen, dürfen wir natürlich nicht vergessen, unseren täglichen Sancho, gib uns heute, ja, Patrick, bitte.
Ja, hätte ich fast vergessen tatsächlich, obwohl ich es angekündigt habe. Ja, also Jadon Sancho, weil das ja die Frage ist, die wir, glaube ich, am allermeisten natürlich von euch gestellt bekommen, was da jetzt ist. Wir haben es am Montag im Transfer-Update vermeldet, dass die Personalie derzeit on hold ist und die Spur dahin deutlich kälter geworden ist. Also er hat jetzt nicht die oberste Priorität beim BVB aus unterschiedlichen Gründen. Sind dann Stand jetzt alle nicht so sehr überzeugt, dass sie sagen, wir machen das am Ende wirklich. Weiß nicht, ob es vielleicht auch ein bisschen Taktik ist, weil United ja möglicherweise auch noch von einer Klausel Gebrauch machen könnte, um den Spielern dann später auch nochmal für Geld zu verkaufen. Ich glaube nicht, dass sie es machen werden. Und man eher davon ausgehen kann, dass der ablösefrei zu haben ist. Aber die Skepsis links und rechts, obwohl Hans-Joachim Watzke ein großer Befürworter ist, die überwiegt gerade noch ein wenig. Wie ich das höre, könnte, wenn ein Jadon Sancho noch ganz zum Schluss Transferperiode zu haben ist, das überschaubar ist in Sachen Gehalt, vielleicht könnte sich da ein Türchen öffnen. Aber sonst vielleicht eher nicht. Jesko, ist das schade?
Das klingt jetzt echt nach Wühltisch, ne? Ja. Also der große Hoffnungsträger aller BVB, ne, aller ist ja übertrieben, aber ja, vieler BVB-Fans. Ja, ja, aber es ist, glaube ich, die absolut realistische Einschätzung des Ganzen. Gut,
ja,
du, damit haben wir es jetzt, aber wirklich.
Ey, übrigens, der steht im dritten Finale, ne? Haben wir das schon gesagt?
Ja, in unterschiedlichem europäischen Wettbewerb hintereinander mit unterschiedlichen Vereinen. Also das ist auch eine Kunst, ja.
Euroleague und Conference League, also das ist wirklich eine Kunst. Geiler Spieler, ich mag ihn nach wie vor. Naja.
Ich auch.
Das war die schlechte Nachricht damit, hinten raus. Alles gut.
Genau. Und damit macht's gut. Bis dann. Viele Grüße. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Auf für Süd. Der BVB-Podcast von Sky Sport.